Guten Morgen, ich gratuliere Ihnen, dass Sie das gefunden haben. Es ist ja in diesem Trakt gar nicht einfach. Viele Irritierten waren auf Stock 3 und suchten verzweifelt Stock 3 oder Stock 4, weil 311 ja üblicherweise signalisiert, dass man im dritten Stock ist. Aber wir haben es gefunden. Ich begrüße Sie herzlich zu unserer vorletzten Session. Ganz herzlich begrüße ich Elisabeth Lenk. Elisabeth Lenk wäre, glaube ich, früher zu uns gestoßen, wenn die physikalischen Gegebenheiten eines Fluges sie nicht behindert hätten.
Im Dienste von Adorno.
Im Dienste von Adorno einen, wie sagten Sie, ein Bar?
Bartrauma. Ja, das kennt das niemand. Das ist haben auch Trauma, aber ich habe es erlitten wegen des Schnupfens in der Luft. Jede Stewardess kennt das. Ne? Man darf mit Schnupfen nicht fliegen.
Vielleicht ein paar Hinweise noch zu Frau Lenk. Sie ist, ich hatte das gestern schon zu meiner Überraschung festgestellt, auch Mitglied des dominanten Jahrgangs dieser Tagung, geboren in Kassel. Sie hat Philosophie, Soziologie und Literatur in Frankfurt und Paris studiert. Wir wissen alle bei Adorno und bei Lucian Goldmann. Sie war Assistentin bei Peter Zondi und ist seit 1976 Professorin an der Universität in Hannover. Soweit ich das überblicke, Frau Lenk, sind Sie auch einer von den Referenten, die Kern Surkamp-Autor darstellen. Der Rogner Bernhard Verlag wurde in den frühen 70er Jahren, ab den 70er Jahren auch interessant, weil Sie dort allerlei produziert haben. Frau Lenk hat kürzlich, das haben schon viele auf unserer Tagung schon kommentiert, einen sehr bewegenden Briefwechsel veröffentlicht über ihre Zusammenarbeit, wenn ich das so sagen darf, mit Theodor Adorno, den Briefwechsel von 92 bis 96, ein sehr anrührendes Dokument, was mich als Pädagoge, vielleicht haben wir noch Gelegenheit, besonders interessieren würde, weil Sie in einer sehr paradoxen Weise ja das pädagogische Verhältnis zwischen Lehrer und Schüler dort darstellen. Ich begrüße Sie herzlich.
Das habe ich gelesen, Sie haben darüber gesprochen in Ihrem kritischen Pädagogik. Ne? Also nicht über mich, sondern über das.
Ja. Ich darf Sie um Ihren Vortrag bitten. Wollen Sie sitzen oder?
Ach, stehen lieber. Das ist übrigens auch schon wegen des Lesens, weil ich war immer nicht in den Weite, die Damen, die ich die Brille habe, ist mir lieber.
Meine Damen und Herren, ich bin sehr erfreut über dieses oder über diesen Kongress, der ja auch eine angenehme Ausnahme darstellt, finde ich, in dem Adorno-Rummel. Es konnte ja nur deshalb so klappen, leider habe ich ja nun fast alles nicht miterlebt, weil ich schon in der Uni Hannover festgestellt habe, die Adorno-Schüler ja alles machen. Sie wissen das. Sie landen überall. Also sie sind Literaturwissenschaftler, sie sind der Rektor, der mich eingestellt hat in der Uni Hannover. Ich hatte schon so eine Aufregung und habe mich, wer weiß wie, in Schale geschmissen, dachte, oh je, wer ist das? Das war ein alter Student, Mitstudent von mir, der war nämlich komischerweise in der Juristerei gelandet. Also es gibt die seltsamsten Zufälle. Und so hat jetzt jeder aber anders gelandet, ne? Wie im Kasperle-Theater, aber überall guckten Adorno-Schüler raus. Ne? Vielleicht
ist das da so?
Ja, das ist in Hannover.
Ich meine, im Kasperle-Theater ist das so, dass da immer die Adorno-Schüler rausschauen.
Ja, wissen Sie nicht, dass der Kasper alle Rollen spielt? Ja, gut. Naja, mehr will ich ja nicht sagen. Aber das war jetzt nur meine Vorrede. Ich muss jetzt zu meinem... Übrigens, das, was hier läuft unter dem Thema Adorno-Jahr, hat mich erinnert an einen Satz von Adorno: Die Dummheit hat sich zur Absoluten entfaltet, schreibt Adorno. So absolut, dass ein Schriftsteller nicht einmal mehr auf die Nachwelt hoffen darf. Dafür kann sich jeder die Anwartschaft auf Unsterblichkeit kaufen. Aber es ist kein Segen daran, fügt Adorno hinzu, so als hätte er schon das Adorno-Jahr vorhergesehen. wie willkürliches Gedächtnis und spurlose Vergessenheit stets zusammengehörten, jetzt bin ich immer noch bei Adorno, so führt die geplante Verfügung über Ruhm und Andenken unweigerlich ins Nichts. Preise werden nur noch an diejenigen vergeben, und da spiele ich auf einen kleinen Satz bei Kluge an, denen vorsorglich die beiden Garanten kritischen Bewusstseins, die Sprache und das Gedächtnis, operativ entfernt wurden. Horkheimer hatte, er kriegt ja jetzt selber einen, ne? Also das soll aber nicht so heißen, dass er sich selbst entfernt hat. Horkheimer hatte in seinem berühmten Aufsatz traditionelle und kritische Theorie, ach so, Entschuldigung, ja, ich halte mich ja ans Schema, ich fange an mit der Aktualität oder Nicht-Aktualität der kritischen Theorie, ich sage aber gleich, damit es nicht zu spannend wird, ich meine, dass sie am Ende ist, die kritische Theorie, aber das werde ich hier begründen, ne? Also, wo war ich stehen geblieben? Horkheimer hatte in seinem berühmten Aufsatz traditionelle und kritische Theorie gesagt, die letztere sei nichts Geronnenes, sondern ein bewegliches, ständig zur Erneuerung bereites Denken, dessen oberstes Kriterium ist, ob es in der Lage sei, zur Erkenntnis der Gegenwart beizutragen. Mit anderen Worten, sie sei kein an sich, kein Ensemble aus ahistorischen Sätzen, sondern habe sich immer aufs Neue zu bewähren vor den geschichtlichen Kräften der Gegenwart. In der traditionellen Theorie sind Theorie und Praxis getrennt. Die traditionelle Theorie ist passiv und wartet auf ihre Anwendung und guckt dann weg, wenn sie angewendet wird. Der kritischen Theorie zufolge hingegen sind Theorie und Praxis untrennbar und bilden zusammen ein Verhalten. Sie ist ein Denken, das immer aufs Neue eingreifen, sich einmischen muss. Vom Marxismus unterscheidet es sich dadurch, dass es nicht nur am fernen Horizont der Revolution, sondern in jedem Augenblick auf Praxis verpflichtet ist, ohne aufzuhören, denken zu sein. Eingriffe, Einmischungen sind bis ans Ende Begriffe, mit denen Adorno dies zum Ausdruck brachte. Die kritische Theorie verband alle, die zur Zeitschrift für Sozialforschung und somit zur Frankfurter Schule gehörten. Und doch, wenn man sie ernst nimmt, wenn man es, wie mit Horkheimer sagt, sie muss sich an der Gegenwart, der jeweiligen Gegenwart bewähren, meine ich, sie hat aufgehört zu existieren. Wenn ich sagen soll, was denn das Neue an der gegenwärtigen Situation sei, so komme ich auf etwas, was die kritische Theorie nicht vorhergesehen hat, wohl auch nicht hat vorhersehen können. Ein fröhliches, fast erleichtertes Bewusstsein dass die Bemühungen, die Welt planvoll zu verändern, gescheitert sind, während ihre planlose Veränderung unaufhaltsam fortzuschreiten scheint. Die 68er waren noch pathetisch. Die 89er, die zweite Revolution gemacht haben, waren prosaisch. Was hier sein Recht forderte, war der Alltag, den die idealistischen Materialisten außer Acht gelassen hatten. Es ging um die Ausbreitung des Genusses auf die Mehrheit, für Max Horkheimer übrigens die ganz und gar legitime Triebfeder einer jeden Revolution. Und es gäbe keine, wenn das nicht die Triebfeder wäre. Wer den Stoff kennenlernen möchte, aus dem der gegenwärtige Moment gemacht ist, muss an die Börse gehen, die äußerst sensibel reagiert. Und ich finde auch die Börsenjournalisten immer sehr geistreich. Ich weiß nicht, ich höre das sehr gern. Wirklich. Da muss ich mal eine kleine Pause machen und sagen, ich mache heute ein Lob auf Horkheimer, merke ich, aber das kommt. Nein, und, Horkheimer ist ja sehr dafür angegriffen worden, dass er an der Börse spielte, das wissen Sie. Ne? Also hier sitzen ja keine Leute mehr, die das nicht wissen. Aber viele sind doch erstaunt, dass auch die Sekretärin ja nachts dann, ne, arbeiten musste, weil in New York der Tag war und so. Also solche Sachen. Aber ich meine, eine Sache ist wirklich doch großartig und untrennbar vom Erfolg der Frankfurter Schule ist dieses...